If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks. Plus, you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at shipstation.com/audio. That's shipstation.com/audio.
Rot-Weiß Essen hat die englische Woche mit 4 Punkten beendet. Sieg gegen Mannheim, Niederlage bei Viktoria Köln, Remis gegen Dynamo Dresden. Wir versuchen es einzuordnen. 9 Spieltage vor Ende der Saison sind es noch 3 Punkte auf den ersten Abstiegsplatz. Wie geht RW in den Endspurt? Wie ist das Restprogramm einzuordnen? Und wie sieht es personell rund um die Hafenstraße aus? Zudem sprechen wir über das Highlight am kommenden Wochenende. Da steht das Halbfinale im Niederrhein-Pokal an, wenn Rot-Weiß Essen bei Rot-Weiß Oberhausen antritt. Ein Derby mit viel Brisanz. Auch aufgrund der Personalie Markus Ulich, der ehemalige RWE-Präsident, ist aktuell bei RWO der Verantwortliche. Wir sprechen auch darüber, wie die Ausgangslage ist vor dem vermeintlichen Einzug in ein Finale. Es geht auch um sehr viel Geld. Los geht's.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen zu einer neuen Folge unseres RWE Talks RWE Inside. 1:1 gegen Dynamo Dresden. Das Ende der englischen Woche bedeutet auch, dass RWE nur noch 3 Punkte Abstand hat auf den ersten Abstiegsplatz. Wir sprechen über die Situation in Essen mit unseren beiden RWE-Reportern Martin Herms.
Hallo.
Und Christian Wozniak.
Hallo zusammen.
Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Programm. Christian, Martin, ihr wart beide im Stadion und 1:1 gegen Dresden. Kurze, knackige Frage. Wie bewertet ihr diese englische Woche und das Spiel gegen Dresden?
Vor dem Spiel definitiv ein gutes Ergebnis. Nach dem Spiel vielleicht ein Tick zu wenig, weil es kam ja bekanntlich der Tabellenführer, ist auch nach dem Spieltag der Tabellenführer. Und wenn man so agiert wie Rot-Weiß Essen, haben vielleicht nicht ihre beste Leistung auf die Platte gebracht, aber Dynamo ebenfalls nicht. Und da kann man an so einem Tag Dynamo durchaus knacken. Und deshalb, wusste auch Uwe Koschinat nach dem Spiel, meinte er auf der Pressekonferenz, ja, irgendwie fühlt er sich so ein bisschen schwanger, wusste er jetzt nicht so ganz genau. Zufrieden, nicht zufrieden, am Ende des Tages sagte er aber auch Kirche im Dorf lassen, 1:1 gegen den Tabellenführer. Viel mehr ärgerte ihn da in der englischen Woche die Niederlage in Köln. 4 aus 9, ja, ist okay, aber ja, mindestens so ein Punkt noch aus Köln wäre dann fast perfekt.
Ich wollte sagen, nach dem Spiel gegen Mannheim hatte man gedacht, man könnte eine goldene Englischwoche hinlegen und vielleicht schon relativ frühzeitig Planungssicherheit haben. Wie beurteilst du diese Woche?
Also die Chance war ja auf jeden Fall da. Ich glaube, dass man sowohl gegen Köln als auch gegen Dresden hätte gewinnen können. Also wenn alles optimal läuft, holst du da 6 Punkte aus beiden Spielen. Köln hat mir die erste Halbzeit überhaupt nicht gefallen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ich finde, das war, was so die letzten Wochen angeht, mit so das Schwächste, was RWE gezeigt hat, viel zu passiv. Kurioserweise hat man das Gegentor dann in einer starken Phase bekommen und ich finde jetzt auch gegen Dresden hätte man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen können. Die Leistung war völlig in Ordnung. Ich muss auch sagen, ich habe Dynamo Dresden nicht so stark gesehen, wie beispielsweise Trainer Uwe Koschinat. Das war ja eine Lobhudelei auf Dynamo Dresden. Ich fand, bis auf eine Phase zwischen der 20. und 35. Minute hat RWE dieses Spiel kontrolliert, hatte durchaus Chancen auch nach dem 1:0 nachzulegen und ist okay, 1:1 gegen Tabellenführer, aber Fakt ist, aufgrund der anderen Ergebnisse ist es natürlich ein bisschen zu wenig.
Ich wollte gerade sagen, Koschinat lobt ja die gegnerischen Mannschaften häufig sehr über den grünen Klee im Vorfeld. Und wir haben ja auch hier schon gesagt, dass Dresden an einem guten Tag zu packen ist. Haben klar einen super Kader im Winter nochmal nachgelegt, aber da war tatsächlich mehr drin, wenn man noch ein bisschen konsequenter gewesen wäre.
Genau, Christian. Ich glaube, Martin, Uwe Koschinat hat die so gelobt aufgrund der Gesamtsituation, der Kaderstruktur, der Qualität im Kader. Aber er wusste auch, der RWE-Trainer, dass an diesem Tag Dynamo definitiv zu knacken war, weil wenn jetzt jemand im Stadion wäre und nicht gewusst hätte, welche Liga das ist und auf welchen Tabellenplätzen die beiden Mannschaften stehen, würde da niemand drauf kommen, da spielt der Erste gegen den 11. oder 12. Also Dynamo ist auf jeden Fall nicht aufgetreten wie ein Tabellenführer. Aber nichtsdestotrotz sage ich, Martin hat es gerade gesagt, eine schwache Halbzeit in den letzten Wochen gegen Viktoria Köln. RWE ist bei 37 Punkten. Ich habe gestern mal nach dem Aachen-Spiel hin und her die Tabelle studiert und habe gedacht, gibt's doch gar nicht. Hätte Fahrradkette. Aber wenn RWE mal ein Spiel weniger weniger gewonnen hätte, wären sie bei 34 Punkten und vielleicht auf einem Abstiegsplatz. Das ist einfach Wahnsinn. Die letzten Wochen waren zusammengenommen, einfach zusammengefasst, wirklich überragend. Also Schulnote 2 plus, sage ich, da fehlt wirklich nur ein Sieg aus Viktoria Köln. Aber man kann ja nicht alles haben. Er hatte auch mal Glück, gegen Ingolstadt 2-0 gewonnen, aber 3 Aluminiumtreffer gegen sich. Dortmund 2, kurz vor Schluss Misuta mit dem Sonntagsschuss. Mannheim hat man gezittert, deshalb, man hat auch viele Spiele gezogen, die sehr eng waren. Kirche im Dorf lassen, sage ich da. Und deshalb ist RWE aktuell 9 Spieltage vor Schluss, 3 Punkte über am Strich. Und es sieht gut aus, auch wenn das Restprogramm natürlich sehr hart ist. Darauf kommen wir noch zu sprechen.
Genau, bevor wir den Blick nach vorne richten, kommen wir zur
Szene des Spiels.
Ja, es gab ein paar Szenen, die diskutabel waren. Welche habt ihr euch rausgesucht?
Am besten gefallen hat mir natürlich das Tor von Ahmed Arslan. Damit will ich mal anfangen. Das war schon eine herausragende Kombination, so wie Martinovic und er die ganze Dresdner Hintermannschaft quasi mit 2 Doppelpässen ausgespielt haben. War schon richtig gut und dann technisch natürlich herausragend, einen Ball so zu nehmen und dann flach in die Ecke zu hauen. Der Ball kam ja noch nicht mal feste mit 100 km/h aufs Tor, sondern einfach platziert und war dann drin. Und dann eine sehr respektvolle Geste von Ahmed Arslan hat mir auch gut gefallen gegen seinen Ex-Club, dass er da nicht gejubelt, dass er sich entschuldigt hat, das war schon in Ordnung. Und darauf anknüpfend möchte ich noch eine Szene beschreiben, dieser indirekte Freischuss. Der hat mich, hat auch die Esser ein bisschen geärgert, wie ich finde, weil die Ausführung war echt schwach. Dazu muss man natürlich sagen, ja, wann bekommt man schon indirekten Freischuss im Profifußball? Also
sehr trainiert worden
die
wahrscheinlich.
Trainieren, ich bin ja oft beim Training, die trainieren wirklich alles mögliche akribisch. Ja. Einwürfe, Ecken, Freischüsse, aber indirekte Freischüsse habe ich noch nicht gesehen auf dem Trainingsplatz. Es ist auch nicht gerade einfach, da stehen dann 11, 12 Beine da vor dem Tor, da irgendwie die Lücke zu finden, aber trotzdem war es schlecht ausgeführt. Martinovic muss den Ball nur mit der Sohle leicht berühren. Stattdessen spielt er ein bisschen zu feste zurück. Da hat Arslan keinen Rhythmus, dann ist diese große Chance vertan. Also das wäre das 2-0 möglicherweise gewesen und dann hätte RB den Deckel damit drauf gemacht.
Kann sein, dass sich Dresden wahrscheinlich nicht vorne erholt.
Nee.
Aber ich finde, das ist so eine sehr schwierige Szene. Immer, das erinnert mich an Handball. Wenn die Schlusssirene ertönt und man hat noch den letzten Wurf und dann stellen sich alle rein und du musst mit einer Bewegung draufhauen. Im Fußball, klar, kannst du noch einen Pass spielen. Aber wie du sagst, wenn alle im Tor stehen, ne?
Aber du musst ja wenigstens einen sauberen Abschluss haben. Ja. Dass du den Ball dann falsch spielst. Ja. Ich meine, dafür spricht man sich ab. Sagt einfach, na, ja, tritt einfach kurz drauf mit der Sohle und dann hau ich drauf. So, wenn der Ball dann irgendwo dann am Oberschenkel landet, ist es okay, aber dann noch nicht.
Wenigstens zum Abschluss zu kommen.
Keinen vernünftigen Abschluss zu haben.
Du musst auch hochspielen, meiner Meinung
nach. Hoch.
Ja, weil und die Wahrscheinlichkeit, dass einer den Kopf einzieht, ist wahrscheinlich
ja, also dann nicht so. Kein Vorwurf gegen Arslan, aber das war von Martinovic nicht.
Life can be chaotic. If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment add to the chaos. Use ShipStation instead. With ShipStation, you never have to worry about shipping and fulfillment again. Whether you're running a business out of your garage or you have multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your business's growth. Save time with one login for all your stores and by automating repetitive tasks. Plus, you'll save money with the best shipping rates from global carriers. ShipStation's industry-leading features help you deliver a better customer experience. They'll get accurate and faster shipments, along with automated tracking updates with your branding. And with up to 88% off UPS and USPS rates, and up to 90% off FedEx rates, ShipStation is the fastest and most affordable way to ship. Calm the chaos. Switch to ShipStation today. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.
Gut vorgelegt. Es ist aber wenig Zeit, um sowas abzusprechen vorher noch wahrscheinlich, weil ihr sagt, man kann jetzt nicht, man ist nicht drauf eingestellt. Was war deine Szene des Spiels?
Ich habe mir eine Szene nach dem Spiel ausgesucht, auch für unsere Zuhörer, Zuschauer, finde ich immer sehr interessant, vielleicht mal so ein bisschen was zu erfahren, was nicht jeder sieht, und das war die Pressekonferenz. Wir machen ja in unserem Leben so viele Pressekonferenzen, Martin, ne? Aber ich glaube, das war schon eine besondere. Habe ich bei Rot-Weiß Essen, glaube ich, noch nie gesehen. 20 Minuten hat sie gedauert, pickepacke voller Presseraum, mehr Dynamo-Berichterstatter, mehr aus Dresden, muss man sagen, als die Leute, die über Rot-Weiß Essen berichten, gefühlt war es zumindest so. Der gegnerische Trainer hat auch mehr Nachfragen gestellt bekommen als Uwe Koschinat. Walter Rüger, der gefühlt auch schon 100 Jahre bei Rot-Weiß Essen ist und durch die Pressekonferenzen führt, hat auch gesagt, ja, danke für diese Pressekonferenz, weil sowas habe ich lange nicht erlebt. Und ich fand auch hochinteressant, was Thomas Stamm gesagt hat über die Schiedsrichter. Man hat ja vor dem Gegentor, vor dem Ausgleich der Dynamos, ja, gesagt, war das überhaupt ein Eckball? Und wenn es ein Eckball war, dann war aber auf definitiv, wurde gegen Kuruma ein Foulspiel begangen. Martin hat das nachher in seinem Artikel mit einem DFB-Funktionär aufgeklärt und beide Szenen waren sauber. Und auf der Pressekonferenz waren sich beide Schiedsrichter, sage ich schon, beide Trainer uneinig. Und dann hat Stamm gesagt, ganz ehrlich, Leute, ich bin es eigentlich leid, darüber zu sprechen, weil wir sind in der dritten Liga. Ab dritte Liga bis Kreisliga haben wir kein VAR, wir haben immer diese Diskussion. Und auch wenn wir in der ersten oder zweiten Liga spielen, gibt es trotzdem diese Diskussion. Irgendwo leben wir alle davon. Deshalb ist Fußball vielleicht auch so cool, weil man so viel diskutieren kann. Und eins ist mir hängen geblieben, er sagte, aufgrund dieser Szenen wird keine Mannschaft auf- oder absteigen. Da muss man ehrlich sein, in den Spiegel schauen, am Ende steigst du auf oder ab. Ja, da musst du auch mal sagen, vielleicht hast du in dem Spiel 4-1 gegen 1 Situation nicht gemacht. Und so hättest du auch den Elfmeter wettgemacht, den du vielleicht nicht hättest bekommen können, dürfen und sowas. Also fand ich sehr interessant, diese Einstellung.
Vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Talk. Ich hätte da wahrscheinlich eine konträre Meinung und würde da auch nochmal meinen Senf dann zugeben. Kommen wir nochmal zu einer anderen Szene, die auch viel diskutiert wurde. Das 1:1. Die Essener waren sauer, sagten, sie haben Foul gesehen, die Fans waren sauer.
Ja, war ja nicht.
Haben Foul gesehen. Martin hat beim DFB nachgefragt und bei dem Thema zum ersten Mal Frage, war es aus deiner Sicht ein Foul? Wie kann man die Szene bewerten? Und hat Kuruma, wo ich gar nicht gedacht habe, dass er die Chance kriegt, für Kraulich reinzukommen, seine Chance genutzt und hat vielleicht was sich im Vertragspoker dann nochmal jetzt an seiner Situation geändert?
Also Punkt 1 zu dem vermeintlichen Foul. Meine erste Reaktion im Stadion war klares Foulspiel. Das sah zumindest so von Weitem aus, aber ich
muss
auch sagen...
Erste Reaktion, Martin, war bei mir kein Eckball.
Ja, das kam auch dazu, aber Altschberger hat, man sieht es auch im TV, Altschberger ist leicht mit dem Fuß dazwischen, er hat es auch dann zugegeben nach dem Spiel in Mixon, dass er dran war, also Eckball passte schon und wie gesagt, meine erste Reaktion war ein Foulspiel, weil Kuruma von hinten gestoßen wurde, aber als ich mir dann die Bilder auch nochmal angeschaut habe, muss ich sagen, es war zu wenig für einen Foul und da gebe ich dem DFB recht, der hat es ja so begründet, die haben sich auf unsere Nachfrage hin die Sache nochmal angeschaut und kamen zu dem Entschluss, nein, es war alles sauber. Die haben es auch schon mal anders begründet, also wenn die falsch lagen, haben die das auch gesagt, also es ist nicht so, dass sie ja ihre Schiedsrichter deswegen schützen. Ja. Habe ich auch so gesehen, Kuruma muss da ein bisschen klarer hingehen. Also das ist so der einzige Kritikpunkt, auf deine Frage zurückzukommen, was die Leistung Kurumas angeht. In der Szene hat er sich nicht geschickt verhalten. Er muss da schneller zum Ball, den Ball klarer klären und dann brennt er auch nichts mehr an. Meiner Meinung nach hat er da ein bisschen zu sehr gezögert. Trotz alledem muss man den Hut ziehen, finde ich, vor seiner Leistung. Also jemand, der so lange nicht mehr gespielt hat, sein letztes Spiel war in Osnabrück, also in diesem Jahr noch gar nicht, trainiert also nur und es ist halt für einen Innenverteidiger echt schwer, dann reingeschmissen zu werden und dann gerade in so einem Spiel, ausverkauftes Haus, gegen den Tabellenführer, gegen den starken Meister, da so ein Spiel zu machen. Und ich finde, er hat echt nicht zu viel zugelassen, mit Ausnahme vielleicht dieser Szene, die zum Tor führte.
So. Ich bin da in anderer Meinung. Ich finde, du hast ja auch gefragt, sollte der Vertrag verlängert werden? Ich lege mich.
Ich habe gefragt, ob sich was in dem Vertragspunkt vielleicht dadurch verändern
nach
kann.
Nach einem Spiel sicherlich nicht, Christian, aber ich lege mich fest, der Vertrag wird nicht verlängert. Wir haben das ja öfter schon im Talk gesagt, dass Rot-Weiß Essen eigentlich über 3 gute Innenverteidiger verfügt, deren Verträge auch beim Klassenerhalt über die Saison hinaus gültig sind. Rios Alonso, Kraulich und Schulz. Und da fehlt mir die Fantasie, warum man mit Kuruma verlängern sollte, wenn man einen anderen konträr zu diesen Verteidigern viel Geschwindigkeit, ja. Da sagst du mir, den Gedanken hatte ich. Und da Kuruma hat eben nicht diese Geschwindigkeit, die man sich wünscht. Und da braucht man einen vierten Innenverteidiger als Alternative, der über eine hohe Geschwindigkeit verfügt.
Natürlich wäre es für RWE nicht verkehrt, wenn du noch so einen Mann als vierten Innenverteidiger hast, weil du kannst dich ja auf ihn verlassen. Man hat es gesehen, wenn er reinkommt, dann liefert er ab.
Aber will Frage Mustafa ist, Kuruma
der Vierte? Genau, das ist das ja. Macht das Sinn für Mustafa Kuruma? Weil ich glaube nicht, dass, also Rios Alonso, Schulz, Kraulich, die sind so stabil, ja. Die werden auch im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht spielen, dann hätte es Kuruma echt schwer, an dem vorbeizukommen.
Und, Praxis
und der Junge ist 22, der hat in seinen ersten beiden Seniorenjahren bewiesen, dass er dritte Liga spielen kann und der muss einfach regelmäßig spielen und daher wäre es ihm eigentlich zu raten, dass er ja den nächsten Schritt macht, möglicherweise was anderes ausprobiert und vielleicht kommt es ja dann sowieso häufig, ne? Wenn RWE-Spieler den Verein verlassen, dass sie dann woanders
explodiert haben.
Siehe Boris Tomjak, Eigengewächs, Innenverteidiger, spielt jetzt bei Hannover.
Muss vielleicht an seiner Physis noch ein bisschen arbeiten und am Aufbauspiel, aber ansonsten ist das ein guter junger Innenverteidiger.
Aber er muss mal 30 Spiele am Stück machen.
Schauen wir nach vorne. Nächsten Spiel wird er vermutlich dann wieder auf die Bank rotieren und Kraulich kommt rein. Wir sind im Endspurt nach der englischen Woche, nach der Länderspielpause gibt es 9 Spiele, 5 davon auswärts. Drei davon bei Abstiegskandidaten, richtig enge Duelle. Von den 4 Heimspielen sind 2 gegen Top-Teams, die um den Aufstieg mitspielen. Wie bewertet ihr die Ausgangslage? 3 Punkte sind es jetzt noch auf den ersten Abstiegsplatz vor diesen finalen Spielen personell und was auch das Restprogramm angeht.
Gefährlich. Also es ist wirklich ein Tanz auf der Rasierklinge. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Rot-Weiß hat 37 Punkte. Normalerweise wäre man da jetzt total auf der sicheren Seite. Aber ja, wer kann schon damit rechnen, dass Stuttgart in Saarbrücken gewinnt, dass Mannheim plötzlich bei den formstarken Auern gewinnt. Also das ist schon echt brutal. Und ich zweifle mittlerweile daran, dass diese 45 Punkte reichen werden. Also ich weiß ehrlich gesagt, das wären 8 Punkte für RWE. Kann mir nicht vorstellen, dass das reicht. Wahrscheinlich musst du dann eher so 47, 48 Punkte holen. Und du hast es angesprochen, das Restprogramm ist nicht leicht. Es geht schon los mit Verl auswärts, immer unangenehm. Dann kommt Hansa Rostock, dann musst du nach Cottbus. Also da ist ja jetzt nicht ein leichtes Spiel dabei wie Hannover oder Unterhaching oder so, die dann möglicherweise zu Hause schlägst.
Hat Hannover gewonnen gegen wen?
Ja, eben. Kommt auch noch dazu. Okay, also einfache Spiele, hacken wir es mal ab. Gibt es wahrscheinlich gar nicht in der dritten Liga. Trotz alledem denke ich, dass es RWE gerüstet ist. Man muss sich einfach die letzten Wochen anschauen, wie stabil, wie kompakt diese Mannschaft ist. Die Mannschaft steht einfach gut. Diese defensive Stabilität, die in der Hinrunde überhaupt nicht da war, die ist jetzt gegeben. Und das erhöht die Chancen ungemein, in dieser Liga zu punkten. Also du hast halt einfach in jedem Spiel die Möglichkeit, einen Dreier zu holen. Manchmal kommen da Faktoren hinzu, wie Glück und Abschluss. Aber ich gehe schon davon aus, dass RW die nötigen Punkte holen wird, aber sie sollten sie schnell holen.
Ja.
Denn du willst dich ja nicht irgendwie, du willst ja nicht, dass es irgendwie so ein
Krimi.
Ja, Krimi wird zum Jahresabschluss, ne, mit Spielen gegen Osnabrück, gegen Stuttgart 2. Das willst du auf jeden Fall vermeiden. Und natürlich kann es ja immer passieren, dass sich Schlüsselspieler verletzen, wie ein Jasula oder Moustier. Man hat bei Moustier gemerkt, als er nicht da war in Köln, dass der einfach fehlt mit seiner Energie. Von daher, man sollte sich jetzt nicht auf der sicheren Seite wägen, aber trotz alledem muss man da mit breiter Brust reingehen.
Mit welchen Gedanken gehst du in den Abstiegskampf?
Ich finde dieses Programm, diese 9 Spiele, die du genannt hast, also verdammt schwer. Auf der anderen Seite, klar, vorweg muss man sagen, wie Martin gesagt hat, du kannst sowohl Cottbus zu Hause schlagen als Tabellenführer und gegen Unterhaching Tabellenletzten 1 einspielen. Klar, in dieser Liga ist alles möglich. Aber ich habe mir dieses Programm mal angeschaut. Für mich sind da, und ich bin pessimistisch rangegangen. Und ich finde, wie Martin gesagt hat, alles richtig. Du musst dich schnell holen, die Sieger. Und da sehe ich 2 Muss-Sieger. Das heißt in Verl, weil du ein gefühltes Heimspiel hast. Auch wenn die Verler verdammt unangenehm sind, Essen dort fast immer schlecht aussieht an der Poststraße. Aber du musst dieses Spiel ziehen. Und dieses Heimspiel gegen Aue. Alle anderen 7 Spieler finde ich unfassbar hart. Es kommt Hansa Rostock. Hansa Rostock will noch hoch. Es kommt Saarbrücken. Saarbrücken will hoch. Es geht nach 60. Es geht nach Sandhausen, die kämpfen ums Überleben. Es geht nach Cottbus. Und am Ende kommt Osnabrück, ganz besonderes Spiel, und Stuttgart letzter Spieltag. Deshalb sehe ich dieses Spiel in Verl und zu Hause Aue. Da musst du 6 Punkte holen. Sonst könnte es nochmal eng werden. Also wirklich, ich gucke immer auf die Tabelle und sehe, Rot-Weiß hat 37 Punkte und sehe diese Spiele, die in Folge gewonnen haben, Wahnsinn, wenn da eins schiefgegangen wäre. Aber ja, am Ende des Tages sieht man ja, was in dieser dritten Liga drin ist. Und wir haben es schon oft gesagt, dieser Kader muss eigentlich die Liga halten und dabei bleiben wir auch. Und sind guter Dinge, dass Rot-Weiß Essen die Liga hält.
Lasst uns nochmal einen Schlenker machen. Vor dem Spiel gegen Dresden haben wir auch darüber berichtet, was kommt in der Gästekurve. Jetzt gibt es schon wieder die Bilder, dass auf den Klos einiges beklebt wurde, eine Tür ist rausgeflogen, die Videos dazu kursieren.
If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks. Plus, you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at shipstation.com/audio. That's shipstation.com/audio.
Im nächsten Heimspiel kommt Hansa Rostock. Die haben gerade ein Zeichen in Aachen gesetzt mit gefühlt hunderten Sitzschalen, die sie rausgerissen haben. Wie kann man sich gegen diesen ganzen Mist wehren? Und die Frage ist auch, kommt natürlich wieder ein hoher Schaden zu, wird der übernommen? Und ja, wie unnötig ist es, so ein Theater dann, was sie alles in den Klos immer veranstalten?
Ja, darüber brauchen wir nicht diskutieren, wie unnötig das ist. Das ist ein absoluter Wahnsinn, was da passiert, wie da mit fremdem Eigentum umgegangen wird. Wie du dich dagegen schützen willst, schwer. Also die Frage habe ich auf jeden Fall auch Rot-Weiß Essen heute Morgen gestellt. Werden wir auf jeden Fall nochmal auf die Antwort warten. Es ist eigentlich kaum zu vermeiden.
Also Kameras auf den Toiletten.
Was willst du, da sind wir bei einer rechtlichen Geschichte, kannst du Kameras auf den Toiletten installieren? Wahrscheinlich eher nicht. Also da würdest du wahrscheinlich dann Klagen regnen. Ja, man muss ja dazu sagen, man hat ja viel Schlimmes befürchtet, aber gegen Dresden hat es ja drumherum funktioniert. Ne? Es gab keinerlei Ausschreitungen, Polizei hat ein positives Fazit gezogen und das gibt's ja schon lange nicht mehr in der Hafenstraße. Also es war ja nicht wie früher, dass man sich da am Georg-Melke-Stadion nach dem Spiel über den Weg läuft und sich die Birnen einhaut, sondern da klappt ja die Fantrennung echt gut. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Ich finde, die Atmosphäre und die Stimmung im Stadion war echt cool. Von beiden Fanseiten gab Choreos, hat echt funktioniert. Aber gegen diesen Vandalismus ist echt eine schwere Frage. Also muss ich der Verein mit auseinandersetzen. Das sind halt unnötige Kosten. Vor allen Dingen auch die Frage. Wenn
schon irgendwie umlauft, dann dass Dresden mit 3000 Aufklebern kommt.
Ja, wer übernimmt denn die Kosten? Ja. So, ne? Und das ist ja, glaube ich, so eine ganz wichtige Frage, die zu klären ist. Aber ja, jetzt kommt Hansa Rostock. Wahrscheinlich werden es dann wieder blaue Aufkleber, die da überall anheften werden an der Hafenstraße. Also ist echt eine kuriose Geschichte. Ja, muss man gegen vorgehen, gar keine Frage.
Ja, du kannst das nicht verhindern. Wie Martin sagt, Schlägereien kannst du vielleicht verhindern. Hat die Polizei auch verhindert. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Einsatzwagen da gesehen an der Hafenstraße und am Sulterkamp-Autokino war unfassbar. Bestimmt 100 Einsatzwagen. Aber die Fanlager, beide Fanlager sind weit auseinander. Ja, sind weit distanziert voneinander, ganz ja, wie das früher war im Georg-Melche-Stadion, als sie quasi aufeinander getroffen sind. Jeder ist in seine Kurve gegangen, das gibt's ja schon lange nicht mehr. Aber das, was dann in dieser Gästekurve, in diesem Gästebereich passiert, das kannst du einfach nicht verhindern. Stellst du da Securities hin, sage ich mal 100 Mann, wird's immer eine Schlägerei geben. Von den hartgesottenen Fans der auswärtigen Zuschauer oder Chaoten und der Security. Das ist eigentlich vorprogrammiert. Und wenn nicht, dann passiert eben sowas, dass da Kloschüssel zerstört werden, Sanitärinventar. Aber die Lösung ist für mich, da müsste es meines Erachtens nach ein Gentleman Agreement zwischen den Vereinen geben, bis die das checken, die Vollidioten, muss man sagen. Also macht Dynamo Dresden was an der Hafenstraße kaputt. Täter, Opfer ist doch klar. Opfer ist das Stadion Essen, das Inventar des Stadion Essens. Der Täter sind die Dynamo-Fans, wie du sagst. Überall Aufkleber, überall mit Edding irgendwas beschrieben, beschriftet. Also der Täter ist ja klar. Da muss Dynamo Dresden, ich weiß nicht, wie teuer sowas ist, ja eben 10.000 Euro nach Essen überweisen für eine Reinigungsfirma. Ja, und wenn die Rot-Weiß-Fans das woanders machen, dann auch. Anders, ja, das muss vielleicht so dokumentiert werden beim DFB oder?
Vielleicht schwierig in der Umsetzung, aber vielleicht geben wir den Vorschlag mal weiter. Ich denke, dass das schwierig umzusetzen ist. RW-Fans können es am Wochenende vormachen, wie man es besser
aufleben
macht.
Aufleben oder?
Wenn man sich besser verhält auswärts. Denn abseits vom Ligabetrieb steht ein wichtiges Spiel an und damit kommen wir zum
Top-Thema der Woche.
Niederrhein-Pokal, Halbfinale. Oberhausen gegen RWE. Aus mehreren Gründen eine brisante Sache. Es geht um viel Geld, es geht um Prestige, es geht um Einzug ins Finale und später eventuell den DFB-Pokal, mögliches Finale gegen Duisburg, die auch noch ihr Spiel machen müssen. Comeback von Markus Ulich, ehemaliger RWE-Präsident, der jetzt bei RWO das Sagen hat. Das heißt, es gibt mehrere Punkte, warum es brisant ist. Wie ist die Ausgangslage vor dem Spiel?
Naja, Thema Markus Ulich, wir treffen ihn diese Woche zum Interview und werden natürlich fragen, was ihm so durch den Kopf geht vor diesem Spiel gegen RWE. Aber was die Ausgangslage angeht, na klar, Rot-Weiß nimmt diese Partie sehr, sehr ernst. Trainer Uwe Koschen hat das ja nach dem Spiel auch direkt betont. Rotation wird es nicht geben. Er muss Julian Eitschberger ersetzen, der mit der U20-Nationalmannschaft wieder unterwegs ist. Das ist auch nicht verhandelbar. Das war damals Teil der Absprache mit Hertha BSC, dass er an den Länderspielen teilnimmt. Aber für RWE natürlich ärgerlich, weil du solltest da schon in Oberhausen mit voller Kapelle antreten. Die letzten beiden Finalspiele waren an der Hafenstraße, waren jetzt auch nicht so klar, aber im Stadion Niederrhein wird das schon eine andere Geschichte. Ich meine, beide Teams trennt nur eine Liga. Das hat man schon mal gesehen im Pokal, dass da die unterklassige Mannschaft gewinnt. Also es wird sicherlich keine leichte Aufgabe, aber du hast schon angesprochen, RWE sollte das besser gewinnen, denn allein schon aus finanziellen Gründen. Ne? Also du hast zu ja fast 98% ein Finale gegen den MSV Duisburg, möglicherweise in Duisburg vor 30.000 Zuschauern. Wenn du das gewinnst, DFB-Pokal plus nochmal Einnahme in der ersten Hauptrunde, also da ist eine Menge Geld im Spiel.
Also reden locker von 500.000.
Ich rede ja immer von Spielern, da reden wir von 2 oder 3 Spielern, die du möglicherweise dann holen kannst oder in Verhandlungen was drauflegen könntest. Also ist auf jeden Fall, steht eine Menge auf dem Spiel. Prestige für die Fans ist eine Riesengeschichte. Da fahren, ich weiß nicht, wie viele genau dahin fahren, 6.000, 7.000 Rote werden dann bestimmt hinfahren nach Oberhausen. Also auf jeden Fall eine heiße Kiste und ja, freuen wir uns alle drauf.
Absolut.
Mit Gedanken gehst du ins Spiel?
Absolutes 50-50-Spiel. Da zählt für mich nicht Regionalliga, Dritte Liga. Sehe ich nicht, dass Rot-Weiß Essen da favorisiert ist. Vielleicht auf den ersten Blick, weil man eben sagt, Dritte Liga, Drittliga spielt beim Viertligisten. Aber alles, was Martin gesagt hat, Derby-Charakter für RWO, ist das das Spiel jetzt des Jahres? Sie werden nicht mehr aufsteigen, sind jetzt, weiß ich nicht, 9, 10 Punkte hinter dem MSV.
10.
10. Das ist das Spiel, da werden die alles reinlegen, haben jetzt nochmal 2-0 gegen Paderborn 2 gewonnen und die Negativserie von 4 Spielen ohne Sieg beendet zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist auch so ein Spiel, was für Rot-Weiß, was aus Sicht von Rot-Weiß Essen vor allem, weil für RWO ist in der Liga dann egal, auch wenn die gewinnen oder verlieren, in der Liga passiert nichts mehr. Das ist für Rot-Weiß, finde ich, sehr wichtig. Wenn du in Oberhausen gewinnst, so ein Derby, nachher wenn vor der Kurve wieder feierst, 6.000 Essener feiern dich, Finale und wir fahren nach Berlin vielleicht schon, obwohl es erst das Niederrhein-Pokal-Finale wäre, nochmal mit diesem positiven Schwung dann wieder nach Verl zu fahren, wäre was komplett anderes, wenn du in Oberhausen verlierst. Vielleicht gibt's Pfiffe, Enttäuschung, Schmährufe etc., Köpfe unten, das sehe ich so psychologischer Sicht, und dass das auch für den weiteren Ligaverlauf sehr wichtig sein könnte. Ja, und Uwe Koschin hat gesagt, 0,0 Experimente, beste Mannschaft, bis auf Eichberger werden alle spielen.
Frage ist, was zum Tor ist. Felix Wieler hat da immer im Pokal gespielt.
Ob du jetzt in so einem...
Glaubst du, dass das inbegriffen, wenn er sagt, keine Rotation?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass er wieder ein Spiel lassen wird, weil das sind schon so feste Absprachen. Also das hieß auch bei anderen Vereinen in den Pokalwettbewerben, da spielen die Zweiten. Und ich meine, Felix Wieland ist ja auch mit der Grund dafür, dass RWE im Halbfinale steht. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Sonsbeck, da hat er den Arsch gerettet in dem Spiel.
Und hat er auch sehr richtig gut gemacht. Und man würde das unterfüttern, was man gesagt hat, ne? Dass wenn Golz noch gehen sollte, dass man ihm
vertraut. Man vertraut Wienand ja auch. Man hat ihm jetzt einen neuen Dreijahresvertrag gegeben. Also dem traut man schon zu, in Oberhausen zu bestehen. Das ist ein guter Torwart und da würde man auch nichts falsch machen, denke ich.
Jetzt haben die RWE-Fans vielleicht RWO dieses Jahr nicht so am Schirm gehabt, weil es eine andere Liga ist. Du verfolgst die Regionalliga einigermaßen intensiv. Auf was für eine Mannschaft muss sich RWE einstellen? So, was man mitbekommt, RWO spielt attraktiven Fußball, viele Tore.
Fußball. Sehr mutig, nach vorne, pressen, ohne jegliche Angst. Ist eine ganz klare Handschrift von Sebastian Gunkel zu erkennen. RWO hat immer viel Ball besitzt, immer über 60%, bestimmt das Spiel sehr oft, ist dann bei Kontern eher anfällig, haben sehr schnelle Außen, ob Donko auf der einen Seite, Tarsis Bonga in der Mitte, Timo Mehmet Kejim, den man bei Rot-Weiß kennt oder auch nicht kennt. Die Fans werden ihn nicht kennen, weil er war nicht mehr als ein Gianlukas Fajkowski, vielleicht ein Kaderspieler, der ab und zu reingeworfen wurde. Aber bei Rot-Weiß Oberhausen blüht er auf. Beim ETB war der letztes Jahr schon stark. Das ist der Stürmer Nummer 1, hat schon zweistellig getroffen. Sehr starke Offensive, nicht zu vergessen, Moritz Stoppelkamp. Wenn der einen Sahnetag erwischt, ist er immer noch ein überragender Fußballer. Dahinter sehe ich so ein bisschen eher die Schwierigkeiten im Defensivverbund der Oberhausen. Aber nach vorne hin sind sie brandgefährlich, brandschnell. Und da das Fehlen von Julian Eichberger, ich hoffe nicht aus rot-weißer Sicht, aus RWE-Sicht, dass das sich bemerkbar macht, aber das sehe ich als Gefahr, weil Julian Eichberger ist ein absoluter Leistungsträger und wenn ich jetzt überlege, wer könnte da kommen, vielleicht ein Erik Fufak, dann wird Oberhausen definitiv über die nominelle Eichberger-Seite spielen. Wie jetzt auch zu sehen war, Dynamo Dresden hat sehr viel über Kurumas Seite gespielt, deshalb kam auch Brumme da nicht so zur Entfaltung. Da sieht man natürlich als Gegner schon mögliche Schwachstellen und ja, wie gesagt, RWO ist eine richtig gute Mannschaft.
Eure Tipps?
Ja, ich glaube schon, dass Rot-Weiß das gewinnen wird. Ich halte Oberhausen in der Defensive jetzt nicht für so stabil und so stark. Ich denke schon, dass die Essener da ihre Lücken finden werden. Und klare Ansage kam ja schon, die nehmen das Spiel ernst. Und deshalb denke ich schon, dass es eine enge Kiste wird, aber dass sie das Spiel gewinnen werden.
Pokalfight à la Champions League Atletico Madrid gegen Real Madrid. RWO geht in Führung, RWE dreht es, Verlängerung, Elfmeterschießen, Rot-Weiß Essen.
Ja, ob das so kommt, das werden wir in einer Woche sehen.
Wir
werden es auf jeden Fall begleiten. Wir sind in einer Woche dann wieder da, nächsten Montag zur neuen Folge und dann auch wieder mit Kira Alex auf diesem Platz, die dann ihren Urlaub beendet hat und die Moderation wieder übernimmt. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge, danken fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Danke.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.